Berliner Gründer Podcast.
Worum geht es heute? Also ich komme selber oder ich arbeite sehr viel im Medien- und Unterhaltungsbereich. Deswegen gibt es heute mal so ein bisschen einen Einschnitt in die Welt, in der wir uns da bewegen. Und da hat es sehr, sehr viele sehr, sehr krasse Entwicklungen gegeben und sich sehr viel transformiert, muss man sagen. Und daraus ergeben sich natürlich viele Möglichkeiten auch für neue Startups, für neue Formate, für neue Medien. Und ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat, aber selbst Facebook hat sich ja gestern umbenannt. Die heißen nicht mehr Facebook, die heißen jetzt Meta, weil das Thema Metaverse im Grunde jetzt das große Ding ist, wie wir miteinander in der Zukunft interagieren werden. Und das ist nicht nur Facebook so, das sind auch die anderen großen Firmen, also Google, Microsoft und Co., alle arbeiten eigentlich im Hintergrund schon seit mehreren Jahren eigentlich daran, dass wir unsere Handys nicht mehr benutzen werden in Zukunft, sondern eigentlich mit Brillen in der Zukunft arbeiten werden und eigentlich alle Inhalte durch Brillen miteinander austauschen, Bildschirme im Raum platzieren können und auf die Weise sich die Kommunikation ändern wird. Und das ist ein ziemlich, es klingt noch ziemlich abgespaced, wenn man sich das so anhört. Wenn man solche Brillen aber schon seit mehreren Jahren hat, wie wir irgendwie, und damit auch im Alltag viel arbeitet, dann merkt man, dass das definitiv kommen wird und auch viel angenehmer ist, statt so in der Bahn zu sitzen, wieder nach oben gucken zu können. Und aus diesem Zuge würde ich gerne mal einen kleinen Überblick geben, was sich da gerade so tut in der Medienwelt und wie wir das wahrnehmen und vor allen Dingen, was wir als Firma zum Beispiel in diesem Bereich tun und machen. Also kurz zu mir, also ich bin Sven Bliedung von der Heide. Ich weiß, Thomas Ebner, mein Kollege, der war heute im Programm. Ich bin heute eingesprungen für ihn. Ich bin der Geschäftsführer der VoluCap. Also ich leite ein volumetrisches Filmstudio. VoluCap steht für Volumetric Capture. Und das Besondere an dem Verfahren, was wir haben, ist, dass wir in der Lage sind, Menschen dreidimensional komplett in Bewegung zu filmen. Also es gibt schon diese 3D-Scanner, schon seit längerem, wo man so statische Fotos von Menschen machen kann. Aber wir können Menschen wirklich komplett räumlich in 3D filmen. Und das ist ein absolut neues Verfahren, was ein absoluter Gamechanger ist in den ganzen Erstellungen von Inhalten. Thema Metaverse, ich habe es schon mal kurz erwähnt, also wie gesagt, da gibt es auch verschiedene Ansichten zu. Facebook versteht da aktuell gerade eher, dass man sich in einer 3D-Welt bewegt, so Social-Media-mäßig sich austauschen kann. Gibt es interessante Videos inzwischen, die Facebook auch veröffentlicht hat. Microsoft betrachtet das eher als, ich sag mal, Mixed-Reality-Kosmos. Das heißt, ich habe eine Brille auf, ich sehe weiterhin die reale Welt, aber überblende sie quasi mit digitalen Inhalten. Und wahrscheinlich wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass die Brillen dann auch beides können. Das heißt, ich kann in der Brille umschalten, befinde mich entweder komplett in einer virtuellen Welt oder in einer, wo ich die reale Welt noch durchgehend sehen kann. Das ist so eine Entwicklung, die in dem Fall sehr, sehr spannend ist. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal eine VR-Brille aufgehabt? Das ist so eine gute Frage in dieser Runde mal. Okay, also es ist schon sehr positiv. Also vor Corona bei den Vorträgen, da waren es immer so ein, zwei Leute. Inzwischen ist es so, dass wirklich die Hälfte sich ungefähr meldet. Wer von denen hat eine Brille zu Hause? Das ist dann so die nächste Frage. Okay, da wird es dann weniger, aber das nimmt jetzt auch zu. Und man muss sagen, für alle, die so eine Brille noch nicht aufhaben, das Gefühl ist super schwer zu beschreiben. Man hat die Brille auf, man kann sich umgucken und man befindet sich wirklich in diesem Raum. Das Gehirn kann nicht mehr unterscheiden, ob ich jetzt an diesem Ort bin oder ob ich quasi in einer anderen Welt mich befinde. Das heißt, wenn ich an einen Abgrund trete und runtergucke, ich habe halt wirklich Höhenangst und Gefühle im Magen, als würde ich runterfallen können. Und das ist eine Erfahrung, die kann uns kein anderes Medium geben. Der klassische Film, den wir im Fernsehen haben, der befindet sich ja immer gefangen in diesem Screen hinter der Wand. Wenn ich da was sehe, habe ich halt keine so krasse Immersion. Also wenn ich jetzt einen Gruselfilm oder sowas gucke und da rennt jemand mit einem Messer rum, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn er wirklich physisch vor mir steht. Ich habe halt einen ganz anderen Zustand auf einmal. Und das betrifft halt auch die ganzen anderen Erzählformen, also wie ich Geschichten da drin erzähle. Und das ist im Grunde der Grund, warum viele, wenn sie die Brille das allererste Mal aufsetzen, diesen Gesichtsausdruck machen. Das ist der König Alexander, der war bei uns im Studio gewesen, den haben wir die Brille aufgesetzt und der hat auch noch nie vorhin aufgehabt. Und das ist dann immer so das erste Gefühl, weil man kann es nicht beschreiben, man fällt in so ein wow, weil ich bin auf einmal in einem anderen Ort und wenn man sich dreht und bewegt, sehe ich halt diesen Ort. Und das nimmt mit der Zeit auch wieder etwas ab, weil man sich daran gewöhnt, an diese Technologie. Und dann kommen halt die Inhalte zum Vorschein. Also dann guckt man eher Sachen, die wirklich interessant sind, die einen begleiten, die einen bewegen. Und diese Brillen bewegen sich eigentlich, wenn man es mit der heutigen Technologie vergleicht, in Konkurrenz zu den klassischen Unterhaltungsmedien. Also alles, was wir so an Film und Unterhaltungskonsum machen, das wird eigentlich immer mehr in diesen Brillen dann stattfinden. Die Headsets an sich, die sind jetzt seit letzten Jahren auch wirklich stark am Verkauf. Also man muss sagen, Corona hat das natürlich nochmal beschleunigt. Aber inzwischen haben wir im Grunde alleine bei Steam, das ist eine Spieleplattform, über 3 Millionen User pro Monat. Insgesamt alleine bei Oculus Quest, also wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, Oculus Quest 2 ist von Facebook die Brille, die rausgekommen ist. Gibt es bei Amazon Frankreich irgendwie für 350 Euro und kann man im Grunde, oder wurden im Grunde inzwischen jetzt schon knapp 10 Millionen Geräte von verkauft innerhalb des letzten Jahres. Also es ist wirklich eine Menge. im Vergleich zu, ja, wie es vorlief. Das heißt, jetzt sind die ersten Geräte auf dem Markt, die wirklich jeder benutzen kann, die auch selbsterklärend sind und die auch vom Kostenfaktor, ich sag mal, ja, erschwinglich werden. Die nächste Stufe an Brillen, die es dann auch noch parallel gibt, die bisher auch nur im Industriesektor war, sind diese Mixed-Reality-Brillen. Ich habe das schon mal kurz erwähnt. Das heißt, ich habe eine Brille auf und ich sehe weiterhin die Realität. Aber ich kann diese Realität erweitern. Man kann sich das so vorstellen, man geht irgendwo einkaufen, hat die Brille auf, rechts im Sichtfeld schickt man sich irgendwie sein Video hin, was man vielleicht gucken will. Das heißt, ich kann nur mal einkaufen, habe rechts meinen Vortrag. Oder irgendwie, wenn ich beim Zahnarzt bin, habe ich die auf, lese nebenbei Verträge durch. Weil ich habe halt überall im Raum, kann ich mir einen Bildschirm hinschieben und der befindet sich dann dort. Und egal, ob ich auf dem Rücken liege oder sonst wie, ich habe halt immer Bildschirme und Sachen um mich herum. Die Brillen haben auch Handtracking, also ich kann im Raum in der Luft mit meinen Händen schreiben. Ich kann halt mit der Brille sprechen als Eingabeform. Und das ist etwas, das befindet sich jetzt gerade noch, ich sag mal, noch sehr am Anfang, aber die Enreal ist die allererste Brille, die jetzt auch in Deutschland erschienen ist vor einigen Monaten. Wir haben das wirklich schon seit über 2 Jahren zusammen, direkt aus China, und es sind zum nächsten Jahr über 15 weitere solche Brillen inzwischen angekündigt. Das heißt, ab nächsten Jahr wird es eine ganze Reihe von Brillen geben für Mixed Reality auf dem Consumer-Markt, sodass wir das erste Mal als Endkonsumenten anfangen werden, ja, mit dieser Technik zu spielen und damit zu arbeiten. Das heißt, dieses klassische Bild, also das, was man ganz früher hatte, man hat einen Fernseher, die Familie guckt Fernsehen, das gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Wir arbeiten eigentlich immer mehr in interaktiven Formen, also man kennt das von zu Hause wahrscheinlich auch, also man hat eigentlich viel mehr seinen Laptop auf dem Schoß, der Fernseher ist eher so ein Grundrauschen im Hintergrund, und das betrifft natürlich auch die ganze Unterhaltungsindustrie. Und das ist halt das Spannende und die Kernfrage auch dahinter, wo entwickelt sich diese Reise hin, wohin geht eigentlich der Medienkonsum und was machen Menschen in Zukunft? Und wenn man sich die Umsatzzahlen mal anguckt im Vergleich, sieht man auch ziemlich klar, dass eigentlich dort, dass es Musik- und Filmindustrie, was den Umsatz betrifft, da passiert halt auch nicht mehr viel in diesen Märkten. Wenn ich mir dagegen die interaktiven Medien angucke, ist das halt eine extreme Kurve, wo man sieht, da geht das halt hin. Und auch wenn man sich anschaut, welche Medien mehr Aufmerksamkeit von den Zuschauern bekommen, ist das ein gleicher Effekt. Das heißt also, interaktive Inhalte werden viel häufiger und viel mehr konsumiert, kriegen viel mehr Screentime, als es irgendwie Film oder Musik heutzutage noch erhalten. Und in der Praxis sieht das dann teilweise so aus. Also wer Fortnite nicht kennt, das ist halt ein kostenloses Spiel. Da finden teilweise komplett Events statt. Also große DJs treten dort auf in Fortnite, machen Events. Da sind teilweise 10 Millionen Zuschauer quasi live als Gamer mit anwesend. Diese Spiele werden teilweise mitgefilmt oder diese Live-Events, die werden im Internet geteilt. Und dann ist es teilweise sogar so, dass selbst diese Videos aus diesen Spielen dann nochmal 150 Millionen Viewer haben. Also es sind absurd große Summen an Leuten, die da inzwischen zugucken. Und Das eine Video zum Beispiel auf YouTube, habe ich mal rausgesucht, 130 Millionen Aufrufe von einem Video aus dem Live-Event, was quasi in Fortnite stattgefunden hat. Und das ist halt schon eine Konkurrenz zu Events wie den Weltmeisterschaften bei Fußball oder bei Super Bowl. Und Fortnite hat so im Schnitt meistens so, also bei Events so irgendwie um die 10 Millionen Live-Spieler, die da wirklich aktiv nur auf dieser einen Plattform sind. Und wenn man das mal so vergleicht, klar, der Super Bowl, das sind halt sogar sehr kurze Events, aber auch auf ein Jahr lang super lang geprägt, da hat man halt so 100 Millionen, also ist noch so ein Zack-Faktor 10 größer. So Weltfinal Cup zwischen Frankreich und Kroatien war bei 160 Millionen. Aber League of Legends ist zum Beispiel ein weiteres Spiel, was noch viel größer ist als Fortnite. Das hatte halt über 200 Millionen Live-Zuschauer bei dem Finale, als sie angetreten sind. Das heißt, also die Computerspiele haben inzwischen mehr Zuschauer als eigentlich diese ganzen großen Events. Und das ist halt ein ziemlich großer Gamechanger, wie überhaupt Inhalte konsumiert und wahrgenommen werden. Und die Generationen, die jetzt aufwachsen in diesen Welten, haben eine ganz andere Wahrnehmungsempfindung, wie überhaupt die digitale Welt funktioniert. Fortnite gibt es ungefähr seit 3 Jahren auf dem Markt. Die haben jetzt schon 2,4 Milliarden an Gewinn, rein Gewinn. Das heißt, die sind jetzt in 3 Jahren schon größer als gesamt Bertelsmann, also dreimal größer ungefähr als Bertelsmann, was den Gewinn betrifft. Nur um das mal einzuspielen. Und das Spiel an sich ist komplett kostenlos. Also man kann es komplett kostenlos runterladen. Die leben im Grunde von Merchandise. Das heißt, die Jugendlichen von heute, die kaufen sich nicht mehr das T-Shirt real, physisch, um in der Klasse cool zu sein. Die kaufen sich das als Skin, also ein quasi digitales Asset für ihren Charakter, laufen rum und sind dann cool in ihrer Klasse. Und da geht das Geld hin. Und das ist eine komplett, also man merkt, in den neueren Generationen hat dieser Wechsel von physisch zu digitalen Inhalten in diesen Welten schon komplett stattgefunden. Und das ist etwas, worauf sich, ich glaube, unsere Industrie noch nicht so richtig vorbereitet oder eingespielt hat. Es gibt nur ein paar kleine Player, die sich darauf wirklich fokussieren. Und das ist aber eine sehr, sehr interessante, spannende Entwicklung, wenn man sich das auf den Medienbereich anguckt. Die Firma dahinter, die dieses eine Spiel macht, die macht mehrere Spiele. Das ist jetzt nur ein einziger Titel von denen. Das muss man auch mal in Relation setzen. Die Firma heißt Epic. Und die Firma hat nicht nur Spiele entwickelt, die hat einen kompletten Store, wo ich Spiele kaufen kann, wo sie nochmal Revenues verdienen, sowas wie den Apple Play Store, haben aber auch noch eine komplette Game Engine, wo Leute eigene Spiele entwickeln können. Und diese Game Engine ist inzwischen so weit, dass man sie für Kinofilme einsetzt. Das heißt, die Qualität aus dieser Spiele-Engine ist so hochauflösend. Das ist jetzt ein Foto vom Set von Mandalorian. Früher hat man halt mit Greenscreens gearbeitet. Das kennen vielleicht einige noch. Also man hat einen grünen Hintergrund und nachdem man gedreht hat, wird dieser komplette grüne Hintergrund ausgetauscht. Das heißt, der Film ist gedreht worden und dann hat man monatelang Arbeit in der Postproduktion. So ist das klassische Modell, wie halt im Kinobereich gearbeitet wird. Jetzt mit der Unreal Engine haben wir im Grunde eine LED-Wand im Hintergrund und ich habe diese ganze Szene in 3D. Ich kann ein kleines Team von Leuten zu einem Filmset hinschicken, wo ich vielleicht nie eine Drehgenehmigung kriegen könnte. Die scannen mir dieses Set einmal ein und ich habe das dort drin. Wir haben in Babelsberg alleine von Europa auf dem Festland alle drei LED-Video-Wall-Stages stehen, alle drei in Babelsberg, weil da halt viel Kinoproduktion stattfinden. Wir drehen dort gerade zwei Filme, die auf dem Ozean spielen, ohne dass wir irgendwie Wasser brauchen, weil wir einfach mit einem Klick diesen Hintergrund wechseln können zu Eis, Schnee, Wüstenlandschaften. Und es ist halt super faszinierend, das mitzuerleben, weil die Produktion und die ganzen Ketten dadurch viel, viel kleiner werden, die Teams müssen nicht mehr reisen und ich kann halt in kürzester Zeit komplette Filmsets wechseln. Man kann sich das so vorstellen, wir haben in dem einen Studio eine riesengroße Drehplatte. Da stehen auf der Seite Tische, da stehen ein paar Eisberge, weil ich brauche ein paar Vordergrundelemente, da stehen ein paar andere Sachen. Und je nachdem, welche Szene ich brauche, klicke ich einmal, die Wand hat die anderen Hintergrund drin, dann rotiert sich die Platte und dann habe ich die Tische drin, sodass die Schauspieler dran sitzen können. Und so kann ich sehr, sehr schnell wechseln. Das große, so hier ist mal so ein Video aus so einer Wand, also so sieht das aus, wenn man sich da reinstellt. Im Grunde, also man kann da auch gute Videos für den Urlaub machen, falls man mal nicht reisen will, ohne wirklich zu reisen. Und der große Vorteil gegenüber diesen klassischen Greenscreens ist, ich habe halt in der Kamera alles sofort drin. Das heißt, das Licht, die Reflexion, die Spiegelung, und das spart mir eine Menge Arbeit in der ganzen Nachbearbeitung. Bedeutet aber auch, dass ich den ganzen Film eigentlich vorher schon machen muss. In der ganzen, das, was ich vorher quasi im Nachhinein gemacht habe, diese ganze Postproduktion, findet jetzt alles vorher statt. Und eine riesengroße Herausforderung, die eigentlich auch bei diesen ganzen Sachen ist und auch den ganzen Brillen, es gibt bisher keine Möglichkeit, wirklich echten fotorealistischen Menschen dort in diesen Welten zu begegnen. Das heißt, ich habe immer animierte Computeravatare und Figuren. Und das ist halt das Problem, was wir mit der VoluCap angefangen haben zu lösen und was wir gelöst haben. Dass wir eine Möglichkeit finden, auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise Menschen dreidimensional zu erfassen und die in diese Wände zu bringen. Wir haben uns 2018 gegründet. Gesellschafter Ari Fraunhofer Interlake Studio Babelsberg. Und Ari zum Beispiel, als ist ein sehr großer Kamerahersteller weltweit für Kino und Lichttechnik, die haben sich halt auch gefragt, wozu brauche ich in Zukunft noch eine 2D-Kamera, wenn die Leute sich alles nur noch in 3D angucken und alles irgendwie so erfahrbar machen. Das Gelände sieht im Grunde so aus, das ist Studio Babelsberg. Es ist halt auch super wichtig für uns als Startup, sage ich mal, auf diesem Gelände zu sein, weil da kommen halt ständig Kinoproduzenten, Oscar-Preisträger, Hollywood-Leute vorbei und die kommen halt einfach so zwischen Tür und Angel dann rein, dann zeigen wir denen, was wir da haben und dann können sie sich angucken, was sie davon benutzen oder verwetten wollen. So sieht das Studio aus. Im Grunde ist es wie so ein weißer Raum, da hängen dann so 32 Kameras von allen Seiten, die einen filmen. Und das Schöne ist, ich kann damit arbeiten wie mit einer normalen Kamera. Also ich habe einen Bildschirm draußen, kann sagen Start, Stop, Play. Ich brauche halt nicht wie bei diesen Computerspielfiguren irgendwelche Motion-Tracker-Anzüge oder irgendwas anderes. Wir sind derzeit so ein Team von 15 Leuten, haben aber schon über 100 Partner international. Also wir sind eigentlich komplett nur international ausgerichtet, weil diese Technologie weltweit eigentlich überall gebraucht wird. Und wir haben halt das Studio auf der linken Seite, wir haben auch so Spaces, also ganze Kinosäle, auch mit so 150 Sitzen, die wir nutzen für Workshops und Präsentationen. Und wir haben parallel noch eine komplette Werkstatt aufgebaut mit zwei großen Hallen, wo wir halt wirklich eigene Studioteile und Kamerasysteme bauen, fräsen und auch Elektrotechnikkomponenten bauen. Also wirklich von der Software bis zur Hardware haben wir eine komplette Produktionspipeline bei uns aufgebaut. An Services, so als kurzen Überblick, also der Fokus ist halt die dreidimensionale Darstellung von Menschen, aber wir haben natürlich oder bauen halt auch sehr viele custom-mäßige Rigs. Also man kann sich vorstellen, wir haben Systeme gebaut, die können wir ans Set ranbringen, dann filmen wir den Stuntman direkt am Set, wie er seinen Stunt macht, dann filmen wir kurz den Schauspieler und dann können wir das Gesicht zum Beispiel zwischen beiden austauschen. Wir können auch das Face reenacten, dass er andere Grimassen oder Gesichtsauszüge macht. Wir können halt um den Schauspieler danach herumgehen, also wir können mit der Kamera ganz anders arbeiten und wir können auch teilweise den Raum mitfilmen. Also wir haben teilweise auch die Räume mit Schauspielern aufgenommen, sodass man im Nachhinein filmen kann, so herumgehen kann in der Szene, wie man möchte und dadurch hat man ganz andere Freiheitsgrade. Soweit zu den Services, mal so ein kleiner Überblick zur Technologie. Also wir können natürlich auch statische Räume scannen, also das zum Beispiel ist jetzt mal so das Headquarter von der Telekom, das haben wir mal nebenbei mit eingescannt. Von den Filmsachen habe ich noch keine Freigaben, sag ich mal. Und sowas ist dann wiederum auch wichtig, wenn ich mit solchen Brillen arbeite und ich bin zum Beispiel in so einem Office Space, also Thema Digital Factory 4.0. Wenn man sich vorstellt, wir würden jetzt alle hier solche Brillen aufsetzen, müssen die Brillen ja untereinander wissen, wo ich mich hier befinde. Also, dass sie alle ein gleiches Koordinatensystem haben. Und dafür scannen wir im Grunde die Location. Und dann wissen die Brillen im Grunde anhand der Location, als wie so ein 3D-Marker, wo ich mich befinde. Und dann kann ich halt, wenn ich nach links gucke, auch sehen, da sitzt die Person links. Dadurch können die Brillen sich dann untereinander alle orientieren. Das ist halt einer der wichtigen, ich sag mal, Kriterien, um auch so ein Metaverse zu entwickeln, dass man im Grunde digitale Doubles von allen möglichen Objekten und Räumen braucht. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch die Industrie jetzt einfach als Standard haben wird, dass eigentlich alle Hallen und Fabriken dann gescannt werden dafür. Wenn man das mal vergleicht, ich sag mal, die Technologie mit volumetrischen Aufnahmen, mit normalen klassischen Avataren. Auf der rechten Seite sieht man so einen Avatar, den man quasi im Internet kaufen kann. Also gibt auch schon so Kataloge, wo man Menschen kaufen kann im Grunde im Internet. Klingt ein bisschen komisch, aber man kann sich vorstellen, für Architekturvisualisierung oder auch andere Sachen, dass man dann Menschen da reinsetzt, um das ein bisschen besser zu inszenieren. Und hier sieht man mal so den Vergleich zwischen, ich sag mal, so einer klassischen 3D-Figur und einer animierten oder unserer volumetrischen aufgenommenen oder unserer VoluCap. Der Vorteil ist halt auch einfach, diese ganzen Kleidungsstoffe und die ganzen Falten und die Haare, alles, was entsteht, ich nehme es halt eins zu eins so auf, wie es bei dem Schauspieler ist. Und ich muss diese Sachen nicht im Nachhinein animieren. Also man muss sich vorstellen, wenn ich mich so, wie ich jetzt hier stehe, in 3D bauen wollen würde, dann ist es wirklich wie nur halt in 3D, als würde ich eine Holzfigur von mir erstmal schnitzen. Das heißt, ich habe zwar Fotos als Basis, aber ich muss dann erstmal eine Art Umriss schnitzen. Dann muss ich diesen Umriss bemalen, dann muss ich den Materialeigenschaften geben. Und wenn ich mich dann bewege und meine Haut slidet oder meine Haare bewegen sich und meine Kleidung, dann muss ich das alles irgendwie simulieren. Das ist halt alles ein riesengroßer, langer, aufwendiger Prozess. Und wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert, sieht es auch nicht gut aus. Und das ist halt etwas, das wir alles nicht haben. Das heißt, wir nehmen auf und dann haben wir die Daten direkt eins zu eins so da. Wir haben hier mal den Vergleich. Also hier sieht man mal auf der rechten Seite, das ist jetzt der klassische Weg mit Keanu Reeves, wo er gescannt wird für Cyberpunk. Links ist quasi unser CTO Thomas, der heute eigentlich hier stehen sollte in unserem Studio als Vergleich. Und wenn ich das jetzt mal abspiele, dann sieht man mal so die ganzen Schritte auf der rechten Seite, die wir links halt alle gar nicht benötigen. Das heißt, hier sieht man, also man hat normalerweise statische Scans, die man macht von den Personen. Dann werden die halt gecleant, dann muss das animiert werden, Kleidungsstoffe gemacht, Haare, alles einzelne Schritte. Und wenn man dann die ganzen Schritte durch hat und das dann mal in so eine Game Engine reinstellt und das mal miteinander vergleicht, das ist jetzt zum Beispiel aus der Unreal Engine, links jetzt den Thomas, rechts jetzt den Keanu Reeves aus Cyberpunk, dann ist halt der Unterschied schon ziemlich gravierend, was da nachher rauskommt. Und das ist halt, ich sag mal, ein extremer, oder die Disruption an dieser Technologie, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, viel, viel einfacher, viel, viel schneller, kostengünstiger wirklich Menschen aufzunehmen, sodass auch, ich sag mal, Industriekunden auf uns zukommen und sagen, hier, ich habe hier Maschinen, die sollen erklärt werden, könnt ihr die bitte irgendwie den Tutor aufnehmen und dann setze ich eine Brille auf und steht er daneben und dann kann ich den einfach immer wieder abspielen und das ist auch viel skalierbarer, als wenn ich die Person da einstellen muss. Also das sind so lauter Anwendungsfälle von der Technologie. Und wenn man das mal so medial einordnen will, was wir machen, also man kann im Grunde sagen, ganz früher gab es halt die Zeichnung, das kennen ja die meisten, so das erste Bild. Im 3D-Bereich gab es halt diese Avatare, das waren im Grunde handgemachte Figuren mit viel Liebe und Detailgrad, kennt man ja auch von Disney und Co. Dann kam irgendwann das Foto, also dieser 3D-Scan, das gab es im 3D-Bereich auch, schon seit so 15 Jahren ungefähr, haben vielleicht einige auch schon mal gesehen, so diese Einkaufscenter, wo man sich reinstellt, dann wird man gescannt, kriegt sich danach als 3D-Figur. Das ist im Grunde schon ein 3D-Foto, was da entstanden ist. Aber was halt gefehlt hat, ist der nächste Schritt, dass man von dem 3D-Foto wirklich in den 3D-Film gekommen ist. Und das ist das, was wir mit der VoluCap gemacht haben, sodass wir jetzt wirklich diese Freiheitsgrade damit ermöglicht haben. Hier sieht man mal so eine Produktion, wie das denn so aussieht. Das ist jetzt hier Linda Zervakis, da haben wir die Tagesschau im Grunde gefilmt. War einer der Fälle, die mich am meisten überrascht haben, weil ich sag mal, Tagesschau ist jetzt nicht so bekannt als stärkstes Format, sage ich mal. Aber wir haben das halt am Anfang auf der IFA gezeigt, auf iPads. Da hatten wir 20 iPads und man hat halt wirklich 7 Minuten Tagesschau sehen können, erst auf den iPads. Und die Leute haben es nicht, also haben es bis zum Ende geguckt, was ich schon mal sehr überraschend fand, weil auf so einer Messeveranstaltung gucken die meisten Leute eine Minute rauf und gehen weiter. Aber die fanden das halt so ja, immersiv, weil man kann halt um sie herumgehen, sie guckt einen auch an und dann hat man so eine Nachrichtensendung und dann fängt es an, um einen herum zu regnen und so. Also man hat wirklich das Gefühl, dass das so ein gutes Feedback war, dass wir diesen Case dann auf die Unreal-Brille gebracht haben, die ich vorhin erwähnt habe. Und so sieht das dann aus, wenn man halt die Brille auf hat, im Park sitzt. Und dann kommt halt die Linda Zervakis im Grunde und macht die Tagesschau. Und kleiner ironischer Fakt am Rande, die Premiere davon war in China. Also wir haben dann chinesische Untertitel mit eingebaut in die Tagesschau, sodass unser, ich sag mal, Propagandasender Tagesschau dann quasi in China in allen Medien lief. Bis zu CNN und so, alle haben darüber berichtet. Und irgendwie erst viel, viel später, als die Brillen dann hier in Deutschland auf den Markt gekommen sind, kann man halt diesen Case dann überhaupt hier gucken. Aber so kann man sich das etwa vorstellen mit den Brillen. Eine andere Sache noch, ganz schön irgendwie mit Rolf Zukowski. Ja, die Älteren kennen ihn vielleicht oder auch die ganz Jungen, also Kinderbuch-Liedermacher, hat sehr, sehr viele Kindersongs geschrieben, ist bei Universal unter den Top 5 oder den Top 10 Musikern überhaupt, was den Umsatz betrifft, aus Deutschland. Also viele haben das gar nicht so auf dem Schirm. Mit dem haben wir halt ein Kinderbuch gemacht, ein neues. Und wenn man halt das Kinderbuch, das heißt Liedergeheimnisse, kauft, aktuell ist es, glaube ich, ausverkauft, beziehungsweise war Bestseller, die sind jetzt gerade an der Nachbestellung, dann halte ich mein Handy oder mein Tablet im Grunde auf das Buch. Dann kommt halt Rolf Zukowski und macht eine Begrüßung. Und wenn ich halt umblätter, kommen auf jeder Seite andere Lieder mit den Texten, dass ich mitsingen kann, sodass ich halt zu dem Kinderbuch an sich noch, ich sag mal, verschiedene Songs entdecken kann, die in diesem Buch drin sind. Genau so sieht das dann aus, wenn die rauskommen. Und dann habe ich halt eine Möglichkeit, nochmal mit dem Buch eine ganz andere, tiefere Ebene zu haben. Und das Schöne ist, man kann halt Musiker auch einfach irgendwo anders dann duplizieren, hinstellen. Man kann mit den Musikern selber Videos aufnehmen. Wir haben Bossas zum Beispiel als Band gedreht, auch ganz lustig, sodass man im Grunde selber dann die Band neben sich stellen kann, kann mit der Band tanzen, kann irgendwie Videos auf Social Media teilen, ohne dass die Band anwesend sein muss. Kann man sich auch bei Fußball und anderen Sachen vorstellen, der Fußballspieler steht im Tor, ich schieße das Tor irgendwie und dann kann ich auf Video posten, hier, da hat mein Ball nicht gehalten oder so. Also das bietet halt auch sehr viel Potenzial für coole, ich sag mal, Kampagnen, die man damit machen kann. Andere Anwendungsfälle, da kann ich leider noch nicht so viel zu zeigen, also bei Matrix 4 haben wir im Grunde alle Kamerasysteme entwickelt, die am Set im Einsatz gekommen sind. Und da war ich halt auch sehr überrascht, sag ich mal, dass da weltweit gesucht wurde und wir dann mit unserem Team wirklich komplett herausgestochen sind, was die zeitlichen und budgetären Rahmen betrifft, da die Kamerasysteme für die zu entwickeln, sodass wir dann wirklich aktiv am Set waren und sehr viel mit denen gemacht haben. Hier sehen wir mal noch ein Foto, so die Stimmung war mal gut. Das ist in der Mitte ist, Lana Wachowski, die Regisseurin. Also wir hatten eine Menge Spaß gehabt da, muss man sagen. Und es war aber auch eine sehr, sehr anstrengende 2 Jahre, sage ich mal, so einen Film unter Corona-Bedingungen und diesen ganzen Sachen dann da durchzuziehen. Aber es war trotzdem ein sehr aufregendes Projekt. Ein weiteres Thema, was noch, glaube ich, interessant ist, was wir auch noch gerade machen, also wir sehen halt die Technologie eigentlich als nächsten, also als Aufgabe für die nächste Generation und auch für die kommenden Jahre, weil alle Inhalte, die wir jetzt nicht dreidimensional erfassen, werden nächste Generation nicht mehr haben. Das heißt also, alles, was 2D ist, wird dann wie ein alter Schuh oder wie eine alte Schallplatte wirken. Das heißt, wir versuchen jetzt möglichst viele Geschichten, die man dann nicht mehr aufnehmen kann, jetzt zu erfahren und aufzunehmen. Das heißt, wir filmen möglichst viele Holocaust-Überlebenden, zum Beispiel gerade auch letzte Woche gerade Margot Friedländer, die 99 Jahre alt geworden ist, einfach damit die nächsten Generationen dann nicht mehr nur noch so ein 2D-Bild von der Person haben, was dann halt einfach auch nicht mehr, also man muss sich vorstellen, wenn man halt jetzt einen Schwarz-Weiß-Film von früher guckt, ohne Ton und so, so werden sich halt die normalen Medien, die wir jetzt haben, anfühlen. Und wenn ich halt einen Zeitzeugen habe, der vor mir steht und seine Geschichte wirklich erzählt und er guckt mir dabei in die Augen, habe ich ein ganz anderes Gefühl, als wenn das in so einem Kasten an der Wand in 2D irgendwo hängt und ich habe dann irgendwie so eine Stimme, die da zu mir spricht. Und das ist halt etwas, was wir uns auch als Aufgabe gesetzt haben, dass wir da möglichst viele jetzt ja auch wichtige Persönlichkeiten noch aufnehmen, bevor das nicht mehr machbar ist. Also man sieht, die Einsatzgebiete sind halt extrem, ich sag mal, weitläufig, bis hin auch zu künstlicher Intelligenz, wo es halt wichtig ist, möglichst hochauflösende Daten zu haben. Und genau, die Zeitzeugen kann man dann aber auch jetzt schon, also das ist zum Beispiel TV-Studio, da haben wir ins Grube aufgenommen, also die können wir auch jetzt schon dann im Grunde auch so in TV-Beiträge oder in diese Studios mit einbetten, weil die meisten Studios sind auch schon im Grunde dreidimensional, sodass die dann im Grunde dort auch mit erscheinen können, was ich auch ganz gut finde, weil so kann man jetzt auch schon in 2D-Medien diese Inhalte damit einbauen. Genau, was wir jetzt aktuell machen, also aus Startup-Sicht, wir haben ja eine Base jetzt in Babelsberg, wo wir die ganzen Kinoproduktionen machen oder Produktionen an sich. Das heißt, die Leute kommen zu uns, wir filmen die und dann haben wir sie im Kasten. Was wir aber natürlich machen wollen oder müssen, ist natürlich irgendwie skalieren und wir haben auch sehr, sehr viele Anfragen. Das heißt, seit 1,5 Jahren arbeiten wir im Grunde an einer mobilen Lösung, dass wir portabel sind, rumreisen können, die wir dann auch im nächsten Jahr dann im Grunde immer weiter, ja, quasi vervielfachen können, sodass wir dann an vielen Orten gleichzeitig drehen können. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Schritt, wo wir uns auch sehr sicher sind, dass das ja sehr gut funktionieren wird, weil wir haben auch mal geguckt, was so die Qualitätsunterschiede sind. Es gibt inzwischen schon Anbieter auf dem Markt. Also Microsoft ist einer der Anbieter, die hat auch so ein Studios im Grunde entwickelt haben. Aber die sagen halt ganz klar, ihr Fokus ist nur die HoloLens-Brille, also ihr eigenes Produkt. Und auch die Qualität soll halt nicht darüber hinauskommen, als es für die HoloLens-Brille eigentlich der Fall ist, weil dafür wurde dieses Studio entwickelt, während wir natürlich diese Sachen auch für Kino und Co. einsetzen. Und von daher sehen wir auch nicht, dass es da zeitnah irgendwie einen Konkurrenzbetrieb gibt, der uns da irgendwie wirklich querfucken könnte. Und auch in-house, wenn man sich das anguckt, also das sind jetzt die gleichen Aufnahmen, nur ein Jahr später, also algorithmisch, da sieht man das vielleicht noch ein bisschen. Die linke Seite ist halt viel unschärfer als die rechte. Das heißt also auch, softwareseitig ist da sehr, sehr viel, was da im Hintergrund passiert, was wir machen, wodurch wir dann im Grunde ja die Qualität nochmal verbessern können von den ganzen Daten. Und wenn man das mal vergleicht, so international, also es gibt inzwischen ja so zwei verschiedene Studiosysteme weltweit. Also ich habe jetzt den Mitbewerbernamen nicht angeschrieben, aber es gibt halt diese 2K-Stages und die 4K-Stages. Und das ist die Auflösung im Grunde, die wir pro Bild erfassen. Und rechts, das ist halt unsere Stage im Vergleich dazu, sodass man da auch sieht, also Die Auflösung kann man sich vorstellen wie bei einer Kamera. Je höher die Auflösung ist, umso dichter kann ich an die Person im Nachhinein rangehen. Also umso mehr Details habe ich drin, was die Falten und alles betrifft. Und ab Anfang nächsten Jahres werden wir unsere Auflösung nochmal verdreifachen, sodass sich dieser Vorsprung dann eigentlich nochmal komplett, ich sag mal, utopisch weiterentwickelt. Und hier sieht man auch, also man kann auch für Gesichtserkennung und so Tracking-Sachen lustige Dinge tun. Das ist halt auch gerade so für KI interessant oder auch so Themen wie autonomes Fahren. Letzte Woche hatten wir auch ein Team von Forensikern bei uns, wo wir jetzt im Grunde Bewegungsabläufe mit auf Laufbändern machen, um dann das als digitalen Fingerabdruck zu nehmen, um dann Täter zum Beispiel zu überführen auf Kamerabasis. Also die Einsatzzwecke sind halt schon extrem weitläufig von Medizin über Industrie. Und das überrascht mich auch immer wieder, egal mit wem ich spreche, wenn man darüber nachdenkt, wofür kann ich eine dreidimensionale Kamera einsetzen, dass dann immer wieder neue Cases und Ideen rauskommen. Ich skippe mal so ein bisschen durch. Also man kann auch neue Sachen sprechen lassen. Also links, das ist die Originalaufnahme und dann haben wir im Grunde die Möglichkeit auch Sachen zu sprechen oder zu generieren, die gar nicht gesagt wurden. Das ist zum Beispiel auch spannend, wenn man andere Sprachen übersetzen möchte oder solche Themen hat, sodass wir im Grunde in der Lage sind, auch einmal eine Aufnahme zu haben, die wir im Nachhinein modifizieren können. Wobei man sagen muss, das ist immer noch sehr begrenzt möglich. Also Mundbewegung, so geht alles gut. Aber wenn man mich jetzt so aufnimmt, wie ich hier stehe und ich sollte dann im Nachhinein einen Hampelmann machen, so, dann würden halt meine ganzen Kleidungsstoffsimulationen nicht drin sein. Das heißt, da gibt es noch Sachen, die noch nicht so einfach funktionieren. Also man kann nicht eine Aufnahme beliebig modifizieren. Da arbeiten wir gerade dran, mit verschiedenen Forschungseinrichtungen sowas zu ermöglichen. Aber aktuell können wir halt Gesichtsausdrücke und solche Sachen alles schon anpassen. Wir können auch Sachen tracken, also Knochenabstände im Körper, Gesichtsfeatures, wie die Haut sich verschiebt und bewegt. Wir nutzen das derzeit meistens für, ich sag mal, Sachen wie um Brillen nachträglich raufzusetzen oder Haare zu ändern oder quasi Hüte oder so. Das heißt, wenn ich ein Stadion mit lauten Leuten habe, dann filme ich halt vielleicht 10 Leute, duplizieren mir die und dann kriegen die alle andere T-Shirts, Farben und andere Hüte auf und dann habe ich halt eine große Crowd von Leuten, die alle andere Dinge tun. Also solche Sachen gehen auch. Und wir haben halt so Sachen auch wie, ich sag mal, Tracking vom Kopf. Das heißt, man wird angesprochen. Also wenn ich die Brille aufsetze, weiß ja die Person nicht, wo ich stehe. Das heißt, oder beziehungsweise sie weiß es, aber wenn ich sie aufgenommen habe, während der Aufnahme weiß sie es in der Regel nicht. Das heißt, wir können im Nachhinein die Blickrichtung ändern. Das heißt, wenn ich die Brille auf habe und einen Schritt nach da mache, dann guckt Linda Zawakis mich zum Beispiel auch trotzdem noch an. Also sie folgt einem mit dem Kopf bis zu einem gewissen Grad natürlich auch nur, weil wenn man an ihr dann zu weit rumgeht, dann guckt sie wieder nach vorne, weil ich meine, das würde man im echten Leben auch machen, wenn man zu jemandem redet und der rennt nur um einen herum, dann würde man ihn auch nicht mehr angucken. Also so, dass es halt natürlich bleibt im Grunde vom Ganzen her, aber man hatte dadurch auch ein ganz anderes Gefühl, weil man halt ständig dann auch angesprochen wird und Blickkontakt hat. Genau, also kurz nochmal so Einsatzgebiete, Überblick. Also wir haben ein relativ breites Spektrum. Also dadurch, dass wir so Custom-Systeme bauen, KI und Medizintechnik und Forschung, Forensik, das sind so Sachen, da sehe ich noch total viel Potenzial. Also wir arbeiten auch mit so Firmen wie Facebook, Stanford, Max-Planck-Institut, Fraunhofer halt zusammen, die halt an diesen Daten total interessiert sind, logischerweise alle, weil wir halt weltweit die höchste Auflösung haben. Und auch wenn man sich vorstellt, man macht zum Beispiel Aufnahmen von Personen mit einer niedrigeren Qualität und will die zum Beispiel interpolieren, dass sie schärfer wird, brauche ich halt erstmal sehr, sehr scharfe Daten, um das überhaupt trainieren zu können mit so einer künstlichen Intelligenz. Und das ist halt auch so ein Ding, was wir halt festgestellt haben, wenn wir unsere Daten mit künstlicher Intelligenz schärfer machen wollen, gibt es halt keine Referenzdaten, an denen wir trainieren können. Wir brauchen halt erstmal eine höhere Auflösung, um das dahin zu trainieren. Das heißt, wenn es sehr, sehr unscharf ist, das Bild, und ich will es schärfer machen, geht das mit künstlicher Intelligenz sehr gut. Aber wenn ich halt jetzt schon eine sehr hohe Auflösung habe, aber kein Referenztrainiersystem, dann wird das schwer. Und das sind halt Sachen, da freuen sich natürlich die Forschungseinrichtungen enorm drüber, wenn sie solche Daten von uns kriegen. Und klar, Unterhaltung, Games, Marketing, das sind so Bereiche, die sind eigentlich so No-Brainer, dass das jetzt immer mehr kommt. Wir selber haben halt, wie gesagt, durch unseren Standpunkt als Startup den Vorteil am Standort, dass eigentlich viele so große Leute einfach vorbeikommen, irgendwie auch Politiker und so, wie Olaf Scholz und Co. war auch letztens wieder mal da gewesen und so, also die kommen halt immer wieder mal vorbei, gucken sich an, was da so geht, und wir sind auch dadurch so eine Art Aushängeschild oder Leuchtturmprojekt für ganz Europa geworden mit der Technologie, weil wir weltweit wirklich nach Amerika und China damit strahlen, und das hat, ich sag mal, für uns den großen Vorteil, dass wir relativ wenig PR und Marketing machen müssen, weil eigentlich bei fast jedem Dreh sind immer irgendwelche Kamerateams dabei, die dann darüber berichten und irgendwelche Nachrichten daraus erstellen können, die dann viel besser hinkriegen, als wir das vielleicht mit unserem kleinen Team irgendwie nebenbei abbilden können. Also es hat schon viele, viele Vorteile und Synergien, die da zusammenfließen, und wir arbeiten dadurch aber auch international auf einer ganz anderen Ebene, weil wir mit den großen Firmen halt wirklich quasi auch, ja, Face-to-Face mit Microsoft, Intel und Co. wirklich an Tischen sitzen und uns überlegen, wie sieht dieser Markt aus, wie wird er weiterentwickelt und wie kann man dazu beitragen, was ist unser Part dabei. Und das ist halt das Schöne, ich sag mal, was mich auch überrascht hat, in der Region hier, sag ich mal, ein Startup auf die Beine zu stellen, was dann wirklich international so weit nach vorne kommt und was auch so ein, ja, wo wir wirklich aktiv diese ganze Welt und diesen Markt mitbestimmen und mitgestalten. Das finde ich halt irgendwie echt toll. Das kriegt man in Deutschland oftmals gar nicht so mit, muss man sagen, dass wir doch so viel geile Technologie hier haben, weil die Amis davon immer so viel reden, aber In Amerika merkt man dann, wie die irgendwie neidisch rübergucken zu uns. Das ist dann doch irgendwie ganz toll. Genau, von daher erstmal vielen Dank. Das waren meine 30 Minuten, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt noch ein paar Fragen haben, passt das noch rein. Genau.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Sven.